Also das ist ja in der Tat der große Unterschied und das, was die Arbeit dann auch aus meiner Sicht eben auch fruchtbarer macht, dass es eben ja darum geht, letztlich geht es darum, gemeinsame Wertschöpfungspotenziale dann auch zu heben. Ja, in so einer Konstellation, ja, sei es eben bei Vertragsbeginn oder eben auch, wenn eine Beziehung Risse bekommen hat. Ja, und diese Arbeit an den Wertschöpfungspotenzialen gibt einem natürlich die Möglichkeit, Elemente in die Verhandlungen mit reinzubringen, die dann vielleicht irgendwelche aus der Vergangenheit Verletzungen, Verstöße, was es auch immer da gegeben haben mag, eben kompensieren können. Ja, das habe ich ja im Gerichtsverfahren normalerweise nicht.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute dreht sich alles um Verhandlungen und Verhandlungshilfe durch einen neutralen Dritten. Denn heute möchte ich mit meinem Gesprächspartner, Rechtsanwalt Dr. Jörg Schneider-Brotmann von der Kanzlei Menold Bezler aus Stuttgart über diese Form der Vermittlungsarbeit sprechen, die zum einen ein paar interessante juristische Fragen aufwirft, die ihrer Natur nach, naja, vor allem Juristen interessant finden dürften, zum anderen aber ganz praktische Fragen der Vermittlungsarbeit, des klugen Konfliktmanagements sowie auch eine wichtige Antwort auf die Frage parat hält, was denn eigentlich die Leistung von Mediatoren und Moderatoren ist. Und damit zumindest meines Erachtens wichtige Ansätze auch für ein marktfähiges Verständnis von Mediation parat hält. Aus diesem Grunde, hallo und herzlich willkommen, Rechtsanwalt Dr. Schneider-Brotmann. Hallo Jörg.
Hallo Sascha Weigel, guten Morgen.
Jörg, ja, schönen guten Morgen. Du bist in Stuttgart, auch jetzt aktuell, und ich in Leipzig. Vielleicht ein paar Worte zunächst zu dir, wie du zu dem Thema Vermittlungsarbeit bzw. Deal-Mediation gekommen bist. Denn das ist ja nicht ganz üblicher Weg für Rechtsanwälte, oder?
Ja, kann man so sagen. Wobei natürlich das Berufsbild des Rechtsanwalts sehr weit ist heute und so das klassische Bild Liebling Kreuzberg, das wir vielleicht von früher noch kennen, trifft es vielleicht nur noch zu teilen, ja. Ich bin hier Anwalt in einer Wirtschaftskanzlei, ist eine größere Einheit. Wir sind 120 Berufsträger, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Schon das zeigt, es geht eben über das klassisch Anwaltliche hinaus. Und ich selber bin seit jetzt ja 25 Jahren schon, ich bin im Kern Vertragsjurist. Also ich beschäftige mich mit Verträgen, Vertragsverhandlungen, Vertragsprozessen und das sehr stark in einem Technologieumfeld. Ja, also es geht sehr viel, sind Projekte, große Projekte, Einführungsprojekte von Technologien, häufig IT, Outsourcing-Projekte, auch Transaktionen. Und das sind Projekte, die bedürfen, zum einen braucht es eben eine Zusammenarbeit zwischen Juristen, Kaufleuten und Technikern. Ja, das macht es auf der einen Seite interessant, aber eben auch komplex. Sind aber auch Projekte, die haben oft eine sehr lange Vorlaufzeit. Ja, also auch gerne mal ein halbes Jahr, ein Jahr, und auch die Vertragsverhandlungsphase dauert sehr lange. Und ja, ich glaube, da sind wir vielleicht auch schon beim
mitten
Thema.
Im Thema. Ja, mitten im Thema. Wenn du sagst, dass du dort die Prozesse begleitest, dass diese Verträge zustande kommen, dass sich die Parteien vertragen und gleichwohl das Thema Deal-Mediation, also Vertragsmediation, etwas Besonderes ist und auch ein paar Fragen aufwirft zum Thema Mediation, ist der Unterschied, wenn ich das so ganz grobschlächtig mache für den Anfang vielleicht, um dann in die Feinarbeit mit dir zu gehen, Mediation, da gibt es einen Konflikt und der wird bearbeitet und darüber hilft ein Mediator. Und bei der Deal-Mediation, die Parteien würden noch nicht behaupten am Anfang, wir sind in einem Konflikt, sondern wir wollen einen Vertrag schließen oder unsere Verträge neu gestalten. Ist das so, dass man sagen kann, die Parteien in dem Prozess, den du jetzt so, oder die Prozesse, die du vor Augen hast, die würden sich nicht definieren, dass sie Konfliktpartner sind?
Das ist ganz klar so, ja. Also eine Vertragssituation ist ja normalerweise dadurch gekennzeichnet, oder wenn wir ein größeres Projekt nehmen, dass die Parteien wollen gemeinsam etwas unternehmen. Ja. Mhm. Und da ist am Anfang natürlich in der Regel auch eine sehr positive Stimmung, weil die haben sich ja irgendwie gefunden, häufig auch durch so einen Auswahlprozess, einen Bieterprozess. Ja. Und der Vertrag steht dann ja am Anfang einer Partnerschaft, möglicherweise langjährigen Partnerschaft. Und da ist es in der Tat so, in dem Zeitpunkt haben die Parteien jedenfalls keinen Konflikt im Kopf. Ja. Mhm. Der kann entstehen, das weiß man vielleicht, und dafür gibt es ja auch einen Vertrag, aber der steht nicht im Vordergrund, sondern die Zusammenarbeit, die partnerschaftliche Zusammenarbeit steht in dem Moment im Vordergrund.
Also wenn ich das so mit, also wir sind ja so im Bereich Wirtschaftsmediation, Mediation mit und in Organisationen, oder hier auch dann häufig zwischen Organisationen, also die etwas gemeinsam gestalten wollen. Und das ist ja nicht unähnlich auch der, sage ich mal, der klassischen Wirtschaftsmediation, dass die Parteien wirtschaftlich weiterhin was miteinander schaffen wollen. Aber der Meinung sind, so wie bisher geht's nicht weiter. Dann lieber aufhören, wenn wir nicht irgendwie eine Lösung finden. Also das scheint mir auch eine Gemeinsamkeit zu sein, dass die Parteien auf jeden Fall was zusammen weiter in Zukunft gestalten wollen, ein Produkt schaffen wollen, eine Dienstleistung oder was auch immer.
So ist es ja. Also das ist ja vielleicht auch, wenn man jetzt mal von der Wirtschaftsmediation im Sinne einer klassischen Konfliktmediation sprechen, ist das ja einer der Hauptgründe, warum Mediation gewählt wird als Konfliktlösungsverfahren, ja, im B2B-Geschäftsumfeld. Dass es denn nämlich häufig so ist, dass die Partnerschaft nicht endet in dem Zeitpunkt, sondern dass sie eben in irgendeiner Weise doch fortgeführt wird. Nehmen wir eine Lieferantenbeziehung in der Automobilindustrie. Mhm. Ja, da gab es ja in den letzten Jahren häufig immer wieder massive Streitigkeiten und Verwerfungen. Und trotzdem sind die natürlich wechselseitig aufeinander angewiesen. Und wenn ich einen Gerichtsprozess führe, da ist natürlich dann das Risiko oder ein Schiedsverfahren dann häufig doch so groß, dass eben einer verliert, einer gewinnt oder gewinnt vermeintlich, ja, und hinterher ist die Beziehung ruiniert. So. Und damit unterscheidet sich eigentlich, sage ich jetzt mal, die Motivation aus meiner Sicht, ja, in so eine, im Wirtschaftskontext, im Unternehmenskontext in eine Mediation zu gehen, in der Konfliktsituation gar nicht so sehr von der reinen Vertragssituation.
Ja, also vielleicht nähern wir uns über die Gemeinsamkeiten, ne? Also über den Wortteil Mediation dazu oder zum vertraglichen Bereich, dass sich die Parteien auch weiterhin vertragen wollen. Und dann kommen wir zu dem Punkt auch, wo wir sagen, da könnte es einen Unterschied geben, der zu Verwirrung führt, wenn man das eben auch als Mediation bezeichnet, obwohl die Parteien nicht sagen würden und man auch nicht von außen diagnostizieren würde, da ist eine Konfliktsituation vorliegend. Und dann sind wir mitten beim Begriff Konflikt schon drin. Also diese Gemeinsamkeit ist mir sofort ins Auge gesprungen, als ich mir, ne, auch deine Aufsätze zum Thema Dealmediation und auch deine Abschlussarbeit, die du ja im Rahmen deines Masterstudiums da in diesem Bereich verfasst hast, dass die Situation für die Parteien so aussichtsreich ist, weiterhin zusammenzuarbeiten oder erstmals zusammenzuarbeiten, dass das irgendwie gut eingeführt, gut begonnen werden sollte, diese Vertragsbeziehung, eben weil eine längere Partnerschaft in Aussicht genommen wird und dafür dann ein neutraler Dritter hinzugezogen wird. Diese Gemeinsamkeit scheint mir auch bei der Wirtschaftsmediation also so offensichtlich, dass die Zukunft, die gemeinsame Zukunft, der wichtigste Faktor ist und auch ja für die Mediation als Konfliktbearbeitungsprogramm das Besondere ist, im Gegensatz zu einem Gericht oder einem Schiedsgericht, wo eher auf der Vergangenheit eine Lösung gefunden wird.
Welche? Das ist genau der Kernpunkt. Also es geht Es geht eben um, im Vordergrund steht die Zukunftsgestaltung und nicht so sehr die Vergangenheitsbewältigung. Ja, die kann auch mal eine Rolle spielen und im Rahmen einer Konfliktmediation wird sie mit Sicherheit eine Rolle spielen, weil ja ein Konflikt irgendwo im Raum ist, der gelöst werden muss oder geklärt werden muss. Aber trotzdem, die Zukunftsgestaltung steht im Vordergrund und das ist eben auch die Parallele, wie du ganz zutreffend sagst.
Ja, und ich würde sogar fast so weit gehen, sagen, dass wenn die Zukunftsaussichten besonders gut sind, dann sind zuweilen auch alte Kamellen, wenn man mal so eine vergangene Konfliktsituation bezeichnet, fast so schon in den Skat gedrückt. Die sind dann schon gar nicht mehr so schlimm. Also gerade wenn ich so auch eher kleinere Prozesse, Geschäftsführer untereinander, da muss gar nicht jede Konfliktsituation oder Irritation von früher aufgearbeitet werden und jedes Missverständnis. Wenn die Zukunftsaussichten besonders rosig sind, ne, oder besonders vielversprechend, ist das auch deine Erfahrung oder legst du auch dann Wert drauf, so von der Arbeitsweise her, zunächst mal wirklich die Vergangenheit klären, vollständig, alle Details?
Also das ist ja in der Tat der große Unterschied und das, was die Arbeit dann auch aus meiner Sicht eben auch fruchtbarer macht, dass es eben ja darum geht, letztlich geht es darum, gemeinsame Wertschöpfungspotenziale dann auch zu heben. Ja, in so einer Konstellation, ja, sei es eben bei Vertragsbeginn oder eben auch, wenn eine Beziehung Risse bekommen hat. Ja, und diese Arbeit an den Wertschöpfungspotenzialen gibt einem natürlich die Möglichkeit, Elemente in die Verhandlungen mit reinzubringen, die dann vielleicht irgendwelche aus der Vergangenheit Verletzungen, Verstöße, was es auch immer da gegeben haben mag, eben kompensieren können. Ja, das habe ich ja im Gerichtsverfahren normalerweise nicht. Ja, also im Gerichtsverfahren ist eben der Streitgegenstand bestimmt durch die Anträge der Parteien. Da geht es darum, die Vergangenheit zu bewältigen und da habe ich in der Regel, sage ich jetzt mal, jedenfalls wenn streitig entschieden wird, nicht die Möglichkeit, weitere Dinge in die Waagschale zu werfen. Im Rahmen von Vergleichsgesprächen dann doch ein Stück weit, ja, aber da sind wir dann auch schon wieder in einer ähnlichen Konstellation.
Ja, ja. Also wenn ich jetzt mal diesen Fokus nehme zwischen einer Mediation und einer Vertragsmediation, also Deal-Mediation, dann fällt praktisch diese Arbeit weg, zunächst diesen Anlass für die Mediation, der eben da eine Konfliktsituation war, dass einer irgendwie der Kragen geplatzt ist und das muss jetzt geklärt werden und dann kann man sich der Zukunft zuwenden, dass das praktisch wegfällt bei einer Vertragsmediation. Wie kommen denn solche Prozesse zustande? Ne, wenn ich jetzt als Mediator sozusagen Mediationsfälle vor Augen habe, dann ist irgendwie offensichtlich, der hat irgendwie die Nase voll von der Situation, wie sie ist und will aber jetzt auch nicht einfach die Beziehung, die Arbeitsbeziehung beenden, die Geschäftsbeziehung, sondern das irgendwie noch klären und sucht dann einen Mediator auf. Wie kommt das zustande bei einer Vertragsmediation?
Genau, das ist schon natürlich ein klarer Unterschied. In der Konfliktsituation gibt es halt ein äußeres Ereignis, wie du sagst, dem einen ist der Kragen geplatzt oder meist geht es eben um wirtschaftliche Themen, es gibt eine Dissonanz und das ist dann der Auslöser. So, dem kann man sich ja dann, dem Konflikt kann man sich quasi nicht entziehen, dann geht es nur darum, welchen Weg wählt man, um ihn beizulegen. Das ist natürlich am Anfang einer Vertragsbeziehung anders. Ja, da gibt es erstmal keinen Konflikt und ich habe es vorhin ja auch schon mal gesagt, da sind die Parteien in der Regel ein Stück weit euphorisch oder zumindest positiv gestimmt. Da muss die Motivation dann schon von den Parteien kommen. Ja. Oder es muss eben Berater geben, die sagen, aufgrund bestimmter Umstände und welche das sind, können wir gleich mal drüber sprechen, eignet sich eben diese Konstellation hier jetzt doch dazu, den Prozess durch einen neutralen Dritten begleiten zu lassen.
Ja, also und da stelle ich mir so als einen besonders nicht kritischen Punkt, aber entscheidenden Punkt vor. Also da sitzen Geschäftsführer, Bereichsleiter, ne, die irgendwie ein Projekt in Aussicht nehmen, sagen, Mensch, da brauchen wir den brauchen wir dazu, da müssen wir, mit denen könnten wir das hinkriegen. Und die haben alle auch ihre Berater, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte. Ne? Das ist ja alles, sind ja auch dauerhaft vorhanden bei solchen größeren Projekten und Prozessen. Wie kommt es, dass dann jemand sagt, okay, wir müssen diesen Vertrag gut beginnen, gute Vertragsverhandlungen führen, dauerhaft für beide Seiten gewinnbringend. Das machen unsere Anwälte als Verhandlungsbegleiter oder auch Verhandlungsführer, die wissen ja, was in die Verträge rein muss, dass jetzt ein neutraler, ne, du trittst ja dann als Dealmediator, als neutraler Vertragsbegleiter auf. Also wie kommt es da, ja, dass dann jemand für diese spezifischen juristischen Vertragsverhandlungen als neutraler beauftragt wird?
Ja, also im Grunde müssen Erfahrungen vorliegen, ja, und häufig kommt es eben dann aus, dass es Erfahrungen mit einer Wirtschaftsmediation schon mal gab, ja, vielleicht. Also, dass man tatsächlich mal eine Konfliktsituation hatte und dann gesehen hat, im Zuge einer solchen Wirtschaftsmediation konnte eben nicht nur der Konflikt gelöst werden, ja, sondern es konnte eben auch die Geschäftsbeziehung vielleicht ein Stück weit auch neu gestaltet werden, ja. Also wenn es solche Erfahrungen gibt, dann ist da schon mal eine Offenheit da. Und ansonsten, ich hatte es ja angedeutet, natürlich nicht jeder Vertrag, den jetzt Parteien miteinander schließen, macht es Sinn, da einen neutralen Dritten einzuschalten. Ja, natürlich schon mal aus Kostengründen, aber auch einfach Kompetenz, wenn man die Kompetenzen betrachtet. Die Rechtsanwälte, die eben die Verträge verhandeln, haben ja die Kompetenzen und normalerweise wird kein Dritter benötigt. Also muss schon was dazukommen. Ja,
was wäre das? Typischerweise, also.
Genau. Und es ist typischerweise halt, sagen wir mal, eine besonders hohe Komplexität zum Beispiel. Ja. Mhm. Ein besonders großes Volumen. Ich habe es ja vorhin geschildert. So Projekte haben dann häufig, gerade jetzt im Technologieumfeld, haben eine technische Komponente, eine kaufmännische Komponente, eine rechtliche Komponente. Klassische Vertragsverhandlungen werden dann oft in mehreren Strängen geführt, ja, Verhandlungssträngen. Dann gibt es eben einen rechtlichen, kaufmännischen und technischen. Die müssen aber ja irgendwie auch zusammengeführt werden und daran hakt es dann oft. Ja.
Okay, also das heißt, ganz kurz, um diesen Moment, weil mir scheint das ja eine neue, auch anwaltliche Beschäftigung zu sein oder Beauftragung, die eine Seite würde jetzt nicht das bekommen, was sie in der Deal-Mediation von dir bekommt, wenn sie sagen würde, wir brauchen einen Anwalt, der mit dieser Komplexität vertraut ist, der das Technische, das Technologische, das Juristische versteht und da gibt es doch diesen Schneider-Brotmann da in Stuttgart, den müssen wir doch beauftragen können als unser Anwalt. Das würde nicht funktionieren, Fragezeichen.
Das funktioniert in ganz vielen Fällen natürlich, ja. Mhm. Also das klassische Projekt, da ist eben eine klassische anwaltliche Begleitung, aber da bin ich dann eben, wenn ich es jetzt wäre oder ein anderer Kollege, ist eben Parteivertreter. Mhm. Ja. Das heißt, er hat natürlich die Interessen seiner Partei vor Augen, er hat die Rechtslage vor Augen, er versucht den Vertrag möglichst optimal für seine Partei auszugestalten und er ist im Wesentlichen damit befasst, ja. Womit er sich dann nicht befasst in der Regel, ja, ist eben die übergreifende Verfahrensgestaltung zum Beispiel, ja, wenn es eben so eine hohe Komplexität hat, dass es verschiedene Ebenen gibt, auf denen gearbeitet wird, ja, oder er befasst sich damit, aber eben auch wieder nur im Parteiinteresse.
Also ja. Die Positionierung als Parteianwalt und als Vertragsmediator ist ein völlig anderes Spiel sozusagen.
So ist es, genau. Das ist eine andere Rolle. Ja, als Parteianwalt bin ich ja schon aus berufsrechtlichen Gründen. Ich bin halt einfach Interessenvertreter und das ist mein Job. Ja. Und da gucke ich halt auf die eine Seite und gucke möglichst, dass hier Interessen verwirklicht werden. Ja. Natürlich kann man das auch mehr oder weniger konfliktiv und konfrontativ machen, solche Verhandlungen. Ja, also da gibt's natürlich viele, viele Spielarten und das wird heute auch überwiegend doch in einem kooperativen Charakter solche Verhandlungen geführt. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt eben dieses, es ist eine Parteiensicht. Mhm. Ja, und die Chance, die man vielleicht hat, dass wenn eben ein Neutraler drauf guckt und drüber guckt und den Prozess steuert, die vergibt man dann unter Umständen. Mhm.
So ein wenig erinnert mich das, Jörg, und dort wird eine ähnliche Titulierung verwendet, ne? Also für die Vertragsmediation, da spricht man ja so von der Mediation ohne Konflikt. Ja. Und für Anwälte, die sich als Mediatoren haben ausbilden lassen und da jetzt tätig werden wollen und die aber mit dieser aufgrund dieser unterschiedlichen Rollen kaum als Mediator direkt halt noch angefragt werden, weil sie eben Rechtsanwälte von Hauptberuf her sind, gibt es dieses Modell des Corporative Law, ne, der Corporative Practice, dass zwei Parteianwälte kooperative Konfliktverhandlungen durchführen. Und da spricht man so davon, von der Mediation ohne Mediator. Aber genau. Die Anwälte übernehmen auch ähnliche Funktionen wie Mediatoren, nur dass sie eben Parteianwälte sind und sich, und das ist sozusagen der Clou bei der Sache, vertraglich festgelegt wurde, sollte der Konflikt nicht gelöst werden und die Parteien gehen zu Gericht, dann sind diese Anwälte ausgeschlossen. Die dürfen dann dort nicht die Parteivertreter sein.
Ja, das ist eine sehr interessante Parallele, die du da aufzeigst und auch schon begrifflich sozusagen diese Schlagwörter einerseits Mediation ohne Konflikt, ja, und andererseits Mediation ohne Mediator zeigen ja, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Ja, es ist die Cooperative Practice ist näher noch am klassischen anwaltlichen Berufsbild. Ja, also der Anwalt, die Anwältin ist nach wie vor ein klassischer Interessenvertreter, aber es wird eben auf einer methodischen Ebene eigentlich gearbeitet, ja, und die ist in der Tat geprägt durch die Mediation und durch die Verhandlungslehre, Harvard-Verhandlungskonzept etc.
Und die müssen Anwälte sein, ne?
Mit diesem Kern, dass man eben sich sozusagen, die Anwälte sperren sich selbst ja für ein ja. Gerichtsverfahren, ja. Aber es ist nach wie vor eine klassisch anwaltliche Tätigkeit.
Ja, ne? Und da ist auch die müssen Anwälte sein, also berufsrechtlich, standesrechtlich, um überhaupt diese Tätigkeit durchzuführen, diese Beauftragung. Ja. Wie würdest du das einschätzen bei der Vertragsmediation? Es sind ja, du hast ja gesagt, besondere Komplexitäten, Branchen, auch Volumina von den Risiken her, von den Budgets her. Würde das ein Nicht-Anwalt, der eben mit diesen auch vertraglichen Sachen, die halt immer auch rechtliche Perspektiven sind, würde der die Tätigkeit durchführen können? Oder kommt schon aufgrund der Erfahrung, wie solche Vertragsprozesse zustande kommen, eigentlich auch nur Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer, Steuerberater in Frage für eine Vertragsmediation?
Ja, also da lohnt es sich an der Stelle vielleicht einen kurzen Blick drauf zu werfen, wo das herkommt, das Modell der Deal Mediation. Ja, das ist wie Mediation ja auch im Grunde in den USA entstanden, so um die Jahrtausendwende. Und das waren in der Tat Anwälte, die das damals kreiert haben und vor allem bei internationalen Anlagenbauprojekten, ja, also in der arabischen Welt zum Beispiel, ja, wo Komplexität natürlich nochmal dadurch erhöht wird, dass kulturelle Unterschiede dazukommen, rechtliche unterschiedliche Rechtssysteme, ja, so ist das Ganze entstanden und dadurch ist es sehr stark geprägt von einer juristischen Sicht, sage ich mal. Ja. Aber ich halte es nicht für zwingend. Ja. Natürlich sind vielleicht Juristen oder Vertragsjuristen, die über viel Verhandlungserfahrung verfügen, prädestiniert. Ja, aber gerade wenn man fordert, dass und ich würde das fordern und sagen, das ist ein wichtiger Faktor, dass man eben eine gewisse Fach- oder Sachkompetenz auf dem Gebiet hat, in dem die Verhandlungen stattfinden, seien es jetzt irgendwelche Projekte, IT-Projekte oder Bauprojekte, oder auch M&A-Projekte. Mhm. Ja, da gibt es auch qualifizierte,
ne, für die,
genau, mhm, Mergers and Acquisitions, also Unternehmenskäufe und Fusionen. Ja, da gibt es auch Berater, die nicht unbedingt Juristen sind, aber die fachlich sehr tief in diesen Themen drin sind, die viele solche Projekte schon begleitet haben und die so eine Tätigkeit aus meiner Sicht auch ausüben könnten. Also M&A-Berater zum Beispiel oder eben versierte fachliche IT-Berater mit einer entsprechenden Prozesskompetenz.
Unbekannter Anrufer.
Sorry. Ja. Mhm. Also von daher, ich würde, ja, es ist entwickelt worden von Juristen, vielleicht auch für Juristen, aber ich würde da kein Monopol sehen wollen.
Ja, ich nutze das als Überleitung so zu ein paar kernmediativen Fragestellungen. Ne? Eine Frage war ja immer so gewesen, auch umstritten, müssen Mediatoren in der Konfliktvermittlung vom Fach sein? Müssen sie Feldkompetenz haben, Fachkompetenz haben, ja, oder ne, behindert das eher die mediatorische Arbeit? Und in diesen Prozessen würde ich sagen, brauchen sie einfach Fachkompetenz, Erfahrung zumindest, ne, und auch zum Teil eine Qualifikation, um nicht nur anschlussfähig bei den Konfliktparteien zu sein oder hier bei den Vertragsparteien, bei den potenziellen, sondern auch um einfach gute Vermittlungsarbeit durchzuführen, die man nur machen kann, wenn man einfach weiß, worauf kommt es an bei solchen Prozessen.
Absolut, ja. Also das sehe ich klar als auch tatsächlich auch als ein Unterscheidungsmerkmal zur klassischen Konfliktmediation. Ja. Wobei ich auch sagen würde, gerade im B2B, also im Wirtschaftsumfeld, schadet auch einem Konfliktmediator eine gewisse Fach- oder Sachkompetenz nicht. Mhm. Aber sie ist nicht zwingend erforderlich. Ja, da steht klar die Methodenkompetenz im Vordergrund. Ja, aber nochmal, da sind wir auch wieder beim Unterschied. Bei der Vertragsmediation oder Deal-Mediation geht es ja um Gestaltung. Ja, also ein Projekt, das eben in die Welt gehoben wird. Und wenn der Mediator diesen Gestaltungsprozess begleiten will, sinnvoll begleiten will, da ist es, glaube ich, wirklich unabdinglich, dass er einfach auch versteht, worum es da geht. Jetzt nehme ich als Beispiel ein komplexes IT-Projekt. Mhm. Allein die Begrifflichkeiten einfach, die da verwendet werden, wenn der Vertragsmediator, der unabhängige Dritte, nicht verstehen würde, um was es da geht und jedes Mal nachfragen würde, dann würde er den Prozess, glaube ich, eher behindern als fördern. Mhm.
Ja, und ich, also hier wird ja auch der Ansatz, der in der klassischen Mediation, die als Konfliktbearbeitung in Konsequenz eines existenten und eskalierten Konflikts angesetzt wird, dass die Parteien die Experten für ihre Probleme sind, wird hier ja besonders deutlich, ne, wenn man bei der Deal-Mediation sagt, naja, die sind eben gerade keine Experten auf dem Weg der Vertragsgestaltung, sondern da sind sie großteils vielleicht sogar ohne Erfahrung und suchen jemanden, der neutral diese Erfahrung aber mitbringt. Worauf man achten kann, damit man sich gar nicht erst in eine Konfliktenge begibt.
Genau, also da, das ist die Chance, die eben drin liegt, dass die Parteien sich stärker auf ihre Inhalte konzentrieren können, ja, die Themen, die es eben zu bearbeiten gilt, und sie können diese Prozessverantwortung, ja, wie kriegen wir das Ganze verhandelt, wie kriegen wir das strukturiert, vielleicht, wie du andeutest, bis hin zur Vertragsgestaltung, wobei die natürlich häufig auch noch bei Parteianwälten liegen wird. Mhm. Auf jeden Fall können Sie diese Prozessverantwortung ein Stück abgeben, und da liegt eben auch eine Chance drin, letztlich eines Qualitätsgewinns auf beiden Seiten. Ja, auf der einen Seite, dass die Inhalte, die Fachthemen können besser bearbeitet werden und genauso auch die vertraglichen Themen, die Gestaltungsthemen werden eben auch da bearbeitet, wo sie vielleicht besser aufgehoben sind. Ja.
Mhm. Okay, lassen wir mal sozusagen unser Plädoyer für Fach- und Feldkompetenz auch für Mediatoren so stehen. Ne? Vielleicht kriegen wir darüber Hinweise, Zuschriften, Empörungen. Aber gehen zu einer anderen strittigen Frage, die jetzt aufkommt bei einer Mediation ohne Konflikt, die jetzt sozusagen wirklich mehr zugeführt ist in den rechtlichen Teil und damit auch eher in in Gesetzgebung, die immer auch einen Gesetzgeber haben. Also jetzt nehmen wir mal das deutsche Mediationsgesetz und verlassen so ein bisschen den internationalen Bereich. Und in Deutschland ist mit dem Mediationsgesetz das Ziel einer Mediation festgelegt, Konfliktbearbeitung, das Ziel, den Konflikt beizulegen, eine Entscheidung zu treffen, ne? Und eine Entscheidung anlässlich eines Konflikts. Und jetzt ist eine Deal-Mediation, also eine Verfahrensbegleitung durch einen neutralen Dritten, ohne dass die ohne dass es Konfliktparteien gibt, also gar keinen Konflikt. Was hat es denn für Auswirkungen, wenn das jetzt in dem Sinne gar keine Mediation im Sinne des Mediationsgesetzes ist?
Ja, also erstmal stimme ich dir zu, ja, das deutsche Mediationsgesetz ist an der Stelle eng formuliert. Ja, es ist ja in einem größeren Rahmen eben der Verfahren zur außergerichtlichen Konfliktbeilegung auch entstanden. Mhm. Ja, also sozusagen sehr aus dem deutschen, ja, auch aus dem Rechtsdenken herausgekommen, ja, mhm, dass es eben Gerichte gibt, um Konflikte beizulegen, und es gibt alternative Methoden, und der Gesetzgeber hat eben die Mediation nur als im Grunde als alternative Methode zum Gerichtsprozess quasi gesehen und mhm, abgebildet, und deshalb eben dieser starke Konfliktbezug. Aber das ist ja nicht vorgegeben, ja, das mhm. Das hätte so nicht sein müssen. Der Gesetzgeber hätte da auch weiter reingehen können. Es gab auch Ansätze, mhm, schon im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zu sagen, wir ziehen das weiter, wir nehmen da auch die präventive Arbeit mit rein. Also auch Arbeit zur Vermeidung der Entstehung eines Konflikts oder der Eskalation eines Konflikts ist ja Konfliktarbeit, mhm, ja. Aber der Gesetzgeber ist da tatsächlich, das Gesetz ist da sehr eng und setzt einen Konflikt voraus. Und das führt im Ergebnis dazu, dass eine rein präventiv wirkende Mediation, also eine Vertragsmediation, die rein präventiv ist, also weil es noch keinen Konflikt gibt, formal nicht unter das Mediationsgesetz fällt. Das ist eine Konsequenz der gesetzgeberischen Entscheidung.
Ja, und also ne, so ein gewisses Ärgernis, dass jetzt halt der Begriff Mediation nicht nur juristisch, sondern auch alltagssprachlich so als Konfliktbearbeitung gesehen wird und nicht als Begleitarbeit eines neutralen Dritten, unabhängig von der Konfliktsituation. Also das wird ja damit im Grunde genommen abgeschnitten. Jetzt aber für die Bearbeitung oder welche Konsequenzen erwachsen daraus? Jetzt ist immer so ein bisschen in der juristischen Fragestellung, ne? Einfach weil mit dem Mediationsgesetz der Begriff Mediation verrechtlicht wurde und es schwer scheint, so meine These, den Mediationsbegriff in der Alltagssprache noch weiter aufrechtzuerhalten. Also das wird irgendwie man muss dann immer irgendwie sagen, es gibt eine Mediation im Sinne des Mediationsgesetzes, und gibt es darüber noch hinaus eine Mediation? Ist das durchhaltbar?
So ist es, ja. Und ich glaube, das ist auch, wenn ich das so sagen darf, wieder mal ein typisch deutsches Problem, ja, dass wir eben so stark über Begrifflichkeiten arbeiten und dann auch sehr, sehr streng darüber wachen, ob diese Begrifflichkeiten eingehalten werden. Ich habe ja schon gesagt, das muss so nicht sein. Und mhm, die Amerikaner zum Beispiel sind da einfach viel flexibler. Ja, die sehen Mediation einfach als das, was es ist, nämlich zunächst mal einfach eine Methode, um einen Entscheidungsprozess zu begleiten. Mhm. Ja. Und ob dieser Entscheidungsprozess eben ein konfliktiver ist, mhm, ja, oder ein nicht konfliktiver, das ist nachgelagert. Ja. So. Mhm. Ich würde mir die Freiheit nehmen, und ich tue das auch von Mediation zu sprechen, jetzt gerade im Zusammenhang mit der Vertragsmediation und der Dealmediation, mhm, weil es, wie, da ist so praktisch, was die Methodik angeht, wie die Arbeit läuft, es ist einfach eine Mediation. Mhm. Ja. Und dass wir eine gesetzliche Einengung haben, ja, da müssen wir mit leben. Aber da sage ich gerade als Jurist, da können wir auch mit leben. Oder ganz konkret, man kann das entsprechend vertraglich ausgestalten, durch den Mediationsvertrag, den dann eben der Vertragsmediator schließt, dass man das praktisch auch, was die Rechtsfolgen angeht, weitgehend annähert dem Mediationsgesetz. Mhm. Ja, so dass ich denke, man kommt drüber hinweg und ich fände es schade, auch wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch wirklich die Mediation so sehr verengen würden, wie sie jetzt eben, wie das gesetzliche Konzept eben ist.
Also für dich als Anwalt, der da als Vertragsmediator tätig wird, hat das praktisch keine Auswirkung, dass du nicht mit dieser Arbeit unter das Mediationsgesetz fällst? Oder gibt es da Punkte, wo du sagst, ach, das wäre schon gut gewesen?
Nein, also als Anwalt vielleicht sowieso nicht wirklich, weil wir ja ohnehin, wenn man jetzt mal zum Beispiel die Verschwiegenheitspflichten nimmt, aus dem Mediationsgesetz heraus, ja, also der nicht anwaltliche Mediator würde ja per se nicht unter Verschwiegenheitspflichten fallen, wenn es die eben nicht im Mediationsgesetz gäbe. Ja, der anwaltliche Mediator fällt da sowieso unter die Berufsverschwiegenheit und die Verschwiegenheitspflichten, die Vertraulichkeitspflichten im Mediationsgesetz sind ja ganz streng oder sehr eng dem Berufsrecht der Anwälte auch nachgebildet. Ja, also von daher sozusagen jetzt als Anwalt, was mal die Verschwiegenheitspflicht angeht, ist man sowieso schon dicht dran. Und ansonsten, wie ich es gesagt habe, ich kann ja, wir haben ja Vertragsfreiheit und ich kann mein Verfahren und meinen Mediationsvertrag so ausgestalten, dass er möglichst dicht am Mediationsgesetz dran ist, auch durch Verweisungen. Und dann kann mich niemand hindern, glaube ich, so ein Verfahren zu betreiben und das dann auch Mediation zu nennen.
Komme ich nochmal so ein bisschen, weil das Juristische verlasse ich jetzt mal wieder so, das juristische Fragefeld, ne? Das ist damit, glaube ich, auch ausreichend gehandhabt. Das ist eine Fachdiskussion, die für die praktische Arbeit keine Auswirkungen hat. Wie schaut das aus für dich als, ne, der als Anwalt begonnen hat, klassische Parteivertretung, du hast dich dann aus eigener Initiative, ne, als Mediator und als Prozessbegleiter, Coach weitergebildet und übernimmst sozusagen jetzt auch so Vertragsmediationsaufträge. Wie hat sich deine Arbeit dadurch geändert oder gibt es überhaupt Veränderungen, die du darauf zurückführst?
Ja, ich glaube, das sind, also zum einen war das aus meiner Sicht eine logische Entwicklung und dann sind es eher graduelle Unterschiede, ja. Als Vertragsjurist, wie gesagt, ich mache das seit 25 Jahren, Vertragsverhandlungen begleiten. Und da habe ich mich natürlich ja auch schon sehr viel mit Fragen beschäftigt, die eben in der Verhandlungswissenschaft besprochen werden, ja, Verhandlungskonzepte, Fragen des integrativen Verhandelns, Harvard-Konzept und so weiter. Und diese ganzen Konzepte hängen ja wiederum auch sehr eng mit der Mediation zusammen, weil ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Mediation ist im Kern ja auch nichts anderes als eine Verhandlung, ja. Eben in dem Fall eine drittunterstützte Verhandlung. Ja, ja. Von daher war für mich der Schritt irgendwo logisch dann auch zu sagen, und was ich als Parteivertreter machen kann, kann ich eben in geeigneten Konstellationen auch als neutraler Dritter machen und da meine Skills mindestens genauso gut sozusagen den Parteien zur Verfügung stellen.
Ja, ja, ich konnte, also ne, hatte mir so vorgestellt, dass praktisch ein gewisses Korsett als Parteivertreter abgelegt wurde und ein neues angelegt wird als neutraler Dritter. Das ist ja nicht die pure Freiheit, die man dann hat, sondern ganz im Gegenteil, man hat bestimmte Dinge dann nicht mehr zu tun, um Neutralität zu wahren. Man muss bestimmte Dinge tun, um Allparteilichkeit auch zu beleben. Ne? Und das ist ja nicht nur eine große Befreiung, so, sondern hat natürlich auch ein neues Korsett, wenn man das so will. Und mich hatte so interessiert, wie hat sich das für dich, also es muss ja eine gewisse Anziehungskraft ausgeübt haben, ne? Wenn du, es gab ja bestimmte Momente, wo du überlegen konntest, mache ich das so, mache ich das so, und wonach hast du das dann entschieden, in diese Richtung zu gehen?
Gut, ich bin ja weiterhin und das ganz überwiegend als klassischer Parteivertreter und auch Verhandlungsanwalt tätig eben in Projekten. Ja, und die Arbeit als Deal Mediator kommt dann eigentlich nur dazu. Ja, das ist vielleicht auch vergleichbar einem Prozessanwalt, ja, einem Prozessanwalt, der sich in den Bereich Schiedsgerichtsbarkeit entwickelt und dann als Schiedsrichter fungiert. Ja, das gibt es ja auch nicht selten. Und das ist ja auch so ein Rollenwechsel, der sich über eine Tätigkeit entwickelt, und in der Rolle als Schiedsrichter findet er sich natürlich plötzlich in einer ganz anderen Position wieder als Parteianwalt. Ja. Aber ich glaube, dieser Perspektivwechsel sollte möglich sein, oder das macht ja auch nicht jeder, ja. Mhm. Aber der ist möglich, und das erweitert einfach das Tätigkeitsspektrum, das Angebotsspektrum, und ich empfinde es auch als bereichernd. Man lernt auch wiederum viel für die eigene Verhandlungspraxis als Parteianwalt dazu, ja, wenn man plötzlich mal eben die Brille eines Neutralen aufhat und sieht, wie das so ist, wenn die Parteien sich da im positiven Sinne engagieren oder auch mal verkämpfen in Vertragsverhandlungen. Ja. Mhm. Also ich denke, die Tätigkeit befruchtet sich gegenseitig, und für mich ist es eigentlich eine sehr logische Fortsetzung, ja, so wie für mich die Vertragsmediation eine logische Fortsetzung der Konfliktmediation ist, empfinde ich auch eine entsprechende anwaltliche Tätigkeit, die sich in so eine Richtung entwickelt. Das ist kein Bruch, ja. Es ist nicht so, dass ich gesagt hätte, jetzt mache ich was komplett Neues.
Ja, das sind ja zuweilen so die Geschichten, die man hört, ne, so irgendwie Nase voll von der Anwaltstätigkeit, dann was ganz Neues und anders gemacht und dann vielleicht mit Glück auch, ne, darin tätig, oder eben die große Enttäuschung, dass das dann alles nicht gewollt ist. Das ist ja durchaus bei der Mediation, sind das ganz gängige Narrative. Daher sehr erfrischend, das so von dir zu hören, ne, dass das alles eine logische Konsequenz hat, und alles auch sehr fruchtbar und praktisch vonstatten geht. Deshalb vielleicht so zum Abschluss, Blick in die Zukunft. Was braucht Mediation, was braucht Vertragsmediation, um noch, sagen wir mal, gängiger zu werden? Also dass Parteien, die was miteinander schaffen wollen, ob jetzt aus Anlass eines Konfliktes da nochmal Klärung durchführen müssen oder weil einfach die Komplexität so groß ist, dass sie Klärung brauchen, und neutrale Personen, neutrale Dritte, die engagiert an dem Gelingen dieses Vertragsprozesses sich beteiligen, ohne dass sie Entscheidungskompetenz haben, dass die abgerufen werden, dass deren Leistung, die sie bringen, erkannt wird, also beziehungsweise als eigenständige Leistung normal werden, ne? Also dass es eine Normalität wird.
Ja, das ist natürlich ein Thema, das wir auch in Deutschland haben. Ich meine, die Diskussion kennen wir alle um die Mediation und die Akzeptanz der Mediation oder fehlende Akzeptanz der Mediation. Gab es ja jüngst auch wieder die Diskussion beim Bundesministerium an dem Mediationstag. Und das ist, glaube ich, in Deutschland einfach doch noch sehr drin. Wir sind da vielleicht auch nicht so experimentierfreudig wie andere Länder. Ich nehme jetzt eben auch wieder, weil es eben das Top-Parade-Beispiel ist für die Mediation und die Durchsetzung der Mediation, die USA. Aber das hängt auch zusammen natürlich auch mit Ausbildung. Juristenausbildung ist in Deutschland eben im Grunde Rechtstechnik, ja. Also Gesetzeslehre und materielles Recht und Prozessrecht und Rechtsdurchsetzung, ja. Darauf ist einfach die juristische Ausbildung fokussiert. Und ich glaube, es ist eben viel mehr, ja. Also ich mache inzwischen relativ viele auch Verhandlungsschulungen, auch bei jungen Leuten. Das macht mir viel Spaß, auch Studenten, und stelle immer wieder fest, das Thema Verhandlungsschulung kommt einfach nicht dran an der Uni. Ja. Da haben es ist in den Lehrplänen nicht vorgesehen. Ja, und ich würde sagen, aber in der Berufspraxis eines Anwalts, aber auch eines Richters, ja, sind Verhandlungen ein ganz wesentliches Element. Und ich glaube, das ist ein Prozess oder kommunikationspsychologische Elemente, die ja für Verhandlungen unabdingbar sind. Ja, das wird einfach in der Ausbildung nicht oder sehr wenig nur angeboten. Es gibt ein paar erfreuliche Beispiele, wo das anders läuft. Und ich glaube, das ist bei uns einfach noch ein Entwicklungsprozess und führt eben auch dazu, dass in der Anwaltschaft es da auch noch immer noch Vorbehalte gibt. Mhm. Das merke ich auch immer wieder. Da bedarf es auch Überzeugungsarbeit, auch bei Kollegen, ja, dass man so einen Prozess macht. Gerade wenn eine Deal-Mediation, wenn es sehr komplex ist, ist es ja auch sinnvoll, dass es noch Parteianwälte gibt. Ich habe es ja gesagt. Mhm. Und da kann es natürlich auch Widerstände geben, dass die sagen, ach, braucht man nicht, wir können das alles selber. Vielleicht auch Ängste, ja, dass ein Teil vom Anwaltskuchen quasi weggenommen wird, ja, mhm. dass plötzlich ein anderer da einen Teil der Transaktionskosten auf sich vereinnahmt oder möglicherweise ihnen einen Mandanten wegnimmt. Ja, das sind Vorbehalte, die es noch gibt. Und ich glaube, nur steht der Tropfen, hüllt den Stein, einfach durch eine gute Arbeit, positive Erfahrungen, die Einzelne machen und die dann darüber berichten, kann das peu und peu so durchsickern. Ja.
Also aber auch ein wichtiger Ausgangspunkt für die Entwicklung siehst du schon auch bei der Anwaltschaft beziehungsweise bei angehenden Juristen, in der Juristenausbildung, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, bei Ausbildungsstudenten war der Fokus jetzt auch schon Juristen, die eben im Kern als Konfliktanlaufstelle in der Gesellschaft dann auch tätig sind.
Genau, also das sind wir wieder, glaube ich, eigentlich an dem Thema, wo wir am Anfang waren, ja, die zwei Pole, Vergangenheitsbewältigung einerseits und Zukunftsgestaltung andererseits. Und ich formuliere es jetzt mal sehr scharf und ich sage, der deutsche Jurist und die deutsche Juristenausbildung ist einfach auf Vergangenheitsbewältigung ausgerichtet. Mhm. Ja. Und das ganze Rechtswesen. Und es ist auch ein wichtiger Baustein natürlich, weil wenn was schiefläuft, dann muss halt manchmal justiert werden und ein Ausgleich geschaffen werden. Aber in der praktischen Arbeit des Anwalts, ich nehme jetzt einfach mal den Anwalt als Beispiel, ist die Zukunftsgestaltung mindestens genauso wichtig. Ja. Und Zukunftsgestaltung findet ja nicht nur in Verhandlungen statt, sondern findet vor allem auch bei der Vertragsgestaltung statt. Ja. Und auch die kommt ja in der Ausbildung nicht vor. Ja. Also wir erleben das hier bei uns in der Kanzlei. Die jungen Anwälte, die kommen, die können natürlich alle super Prozesse führen, können ihre ZBO, das haben sie gelernt, dann auch nochmal im Referendariat, das ist auch gut. Mhm. Aber wie man einen Vertrag gestaltet, das wissen die nicht, ja. Also das haben die nicht, ist nicht dran gekommen. Und da sage ich, da fehlt bei uns wirklich noch was in der Ausbildung, ein ganz wichtiger Ausbildungsinhalt.
Ja, d'accord. Absolut d'accord. Vielen Dank, Jörg.
Vielen Dank. Sehr gerne.
Ja, das war hochinteressant. Einblicke in ein Arbeitsfeld bekommen, das nicht jeder Mediator so erlebt, aufgrund dessen, dass eben dort die Tätigkeit als dritter Verhandlungshelfer sehr voraussetzungsreich ist. Muss man einfach so sagen. Ne? Das, vor allen Dingen in dem Feld Vertragsmediation ist der klassische Mediator, der sich als Konfliktexperte versteht, eben ohne Anhaltspunkt. Sondern die Parteien wollen aus einer guten Situation heraus eine noch bessere machen und das mit einer langfristigen Vertragsbeziehung gestalten. Und da braucht es einfach ein paar Voraussetzungen dafür, um dort neutrale, allparteiliche Vertragsbegleitung durchzuführen.
Ja, vielen Dank auch von mir für das Gespräch und ja, auch die Möglichkeit sozusagen ein bisschen Werbung für die Deal Mediation an der Stelle zu machen, ja, oder zumindest einfach mal den Blick zu öffnen auf Verfahren, die vielleicht jetzt auch in der zum einen in der Mediationsszene, aber auch in der eben in der Juristen, in der Anwaltsszene noch nicht so bekannt sind, ja.
Ja, und also ich finde, das Thema, dass du da betonst und hier auch einfach präsentierst, hervorragend geeignet ist, und da komme ich so ein bisschen auf meine Einleitung wieder zu sprechen, deutlich zu machen, worin die Leistung besteht, ne, des Dritten. Und es ist eben nicht ausschließlich und nicht vorrangig sozusagen die durcheinander gewirbelten Gefühle, die in einem Konfliktsituation aufgekommen sind, sondern diese Zukunftsorientierung, die die Parteien, ob in einem Konflikt oder in einer vertraglichen Anbahnungsphase, einfach in den Blick genommen werden will und gut gestaltet werden will. Und dafür braucht es Mediatoren und Mediatoren eben, die nicht nur kommen, wenn der Konflikt da ist, sondern die kommen, um als allparteiliche Dritte gestaltend zu unterstützen. Und das, finde ich, ist es wert, auch in der Mediation in Blick zu nehmen, dass das die Leistung ist. Es ist nicht so sehr die Leistung, die bessere Alternative zum gerichtlichen Konfliktaustragung ist, wo dann endlich mal Emotionen eine Rolle spielen können, sondern dass die Zukunft gut gestaltet wird und die Chance, die darin liegt, weil darin sind wir einfach frei und können das entscheiden.
Ja, also vielleicht auch die Chance, zu besseren Deals zu kommen, ja. Also besser in dem Sinne, dass sich jeder der vielen, die an einer komplexen Transaktion, an einem komplexen Deal beteiligt sind, eben darauf konzentrieren kann, das zu tun, was er oder sie am besten kann.
Mhm. Ja. Gut. Jörg Schneider-Brotmann, vielen Dank. Und ich sag mal, bis demnächst. Du hast ja noch ein anderes Thema, auf das ich schon mit Interesse geschielt habe, und ich hoffe, dich da demnächst mal wieder in einem Podcast-Interview dazu befragen zu können. Aber das Thema Staruk und Stabilisierungsmöglichkeiten in der Krise, das heben wir uns auf.
Sehr gerne. Heute war jetzt mal die Deal-Mediation dran.
Ja, da war Zeit. Vielen Dank. Tschüss nach Stuttgart.
Vielen Dank, Sascha. Tschüss.
Und jetzt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode oder dem Podcast insgesamt haben, einen interessanten Gesprächspartner, eine interessante Gesprächspartnerin empfehlen oder hier hören wollen, dann schreiben Sie mir einfach an s.weigel@incofema.de. Die Adresse steht auch in den Shownotes. Ich freue mich auch über Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts, und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Einstweilen bedanke ich mich, dass Sie dabei waren, und verabschiede mich mit besten Grüßen an Sie und wünsche viel Erfolg für Ihre zukünftige Arbeit. Ich bin Sascha Weigel. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.